Und wir freuen uns, dass auch heute Abend soweit hier unten das Petrusfass voll ist. Und ich möchte wieder alle ganz herzlich grüßen in die Lieben dessen, die uns zuerst geliebt hat, in dem Namen Jesu Christi, und allen Gottes Segen wünschen und ein offenes Herz, das aufzunehmen, was der Herr uns heute zu sagen hat. Ich lese noch das Wort, als wir in Kolosser Kapitel 3, Vers 16 finden, das uns auch heute an diesem Abend leiten möchte. Und wir haben noch eine Bitte. Wie die meisten wissen, dass unsere Schwester Anna Ragalski im Autounfall verunglückt ist am Montag und es befindet sich im Krankenhaus. Und wir wollen auch für sie im Gebet stehen, dass auch da der Herr Gnade schenkt und sie baldmöglich wieder genesen könnte und in unserer Mitte sein. Apostel Paulus schreibt zu der Gemeinde: Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen, in aller Weisheit, lehret und vermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen lieblichen Liedern und singet dem Herrn in eurem Herzen. Also das, wovon wir heute hören werden, von diesem Lobpreis, dem wahren, dem richtigen, dem Gott wohlgefälligen und dem anderen, der immer mehr auch in den Reihen der Charismatiker aufkommt. Und lass uns auch da das richtige Unterscheidungsvermögen haben. Und wir stehen auch auf zum Gebet.
Liebe Versammelten, wir wollen uns heute einen Vers lesen, den wir in Psalm 116 finden. Psalm 116 und hier den 12. Vers. Hier heißt es: Wie soll ich dem Herrn vergelten alle seine Wohltaten an mir? Diese Worte, die stammen aus dem Munde eines Mannes, der in seinem Leben sehr viel Kummer und sehr viel Leid gesehen hat, dem viel Ungerechtigkeit widerfahren ist. Aber es war ebenso auch ein Mann, der trotz all dieser Probleme, die so aussichtslos waren, aus diesen Nöten herausgefunden hat, dem aus diesen Nöten herausgeholfen wurde, der große Dinge gesehen hat in seinem Leben, große Wunder, ein demütiger Mann, ein gottesfürchtiger Mann, der aus der Vergebung lebte und der sich dessen bewusst war, dass Gottes Gnade in seinem Leben am Wirken war. Es war der König David. Und er hat oft eine stille Stunde gefunden, wo er zurückgeblickt hat auf sein Leben. Zurückgeblickt und darüber nachgedacht und erkannt hat, dass Gott gut ist. Erkannt hat, dass Gott es gut mit ihm meint. Mit ihm, der ja oft gefehlt hat. Mit ihm, der oft unbeständig war. Und er hat es begriffen. Ich habe es nicht verdient, dass Gott sich mir zugeneigt hat. Und er ist so überwältigt von dieser Gnade, dass in seinem Herzen so ein grenzenloses Sehnen entsteht. Ich möchte Gott dienen. Ich möchte es Gott vergelten. Und es klingt so fast verzweifelt, wie wir das hier gelesen haben. Wie soll ich es dem Herrn vergelten, dass er diese Wohltaten an mir getan hat? Es ist scheinbar fast unmöglich. Dieser Wunsch, Gott zu dienen, der kann auch in unserem Leben und auch in unserem Herzen entstehen. Wenn wir über Gott nachdenken, wenn wir begreifen, dass Gott gut ist, wenn wir begreifen, dass Gott es gut mit uns meint, wenn Gott in unserem Leben eingreift, wenn er auf unsere Gebete hört, wenn er anfängt, die Geschicke in meinem und in deinem Leben zu lenken. Und wir uns wundern, welch eine große Macht dahinter steht, dass es Gott sein muss, der ja unsere Geschicke lenkt. Wenn er uns von unserem bösen Gewissen befreit und uns seinen Frieden ins Herz schenkt, dann zerreißt es uns fast das Herz, weil wir Gott dienen wollen, weil wir Gott ihm etwas zurückgeben wollen, weil wir unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen möchten in Taten. Ja, und dann ist es gut, wenn wir das so tun, wie David das getan hat und sagen: Wie soll ich das dem Herrn vergelten? Wie soll ich Gott dienen, dass ich ihm gefallen mag? Ja, ich will mein Bestes geben. Aber wie erwartet es Gott von mir? Längst haben wir es gemerkt, Gott ist nicht ein Mensch. Er hat Macht, in die Welt einzugreifen, und er tut es. Er hat Macht, in unser Leben einzugreifen, und er tut es. Und es ist eben nicht egal, wie wir Gott dienen. Gott hat sich nahbar gemacht. Aber es war schon immer so, seitdem Gott sich nahbar gemacht hat, dass er Richtlinien vorgegeben hat, wie wir uns ihm nähern können. Denken wir an das abgelehnte Opfer von Kain. Denken wir an die Priestersöhne Nadab und Abihu, die ein fremdes Feuer vor Gott gebracht haben und darum des Todes sterben mussten. Gott hat Richtlinien vorgegeben und Apostel Paulus sagt, schaffet eure Rettung oder eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Nein, das meint nicht, dass wir Angst haben sollen vor Gott. Aber es meint, dass wir uns dessen bewusst sein müssen, dass Gott heilig ist, dass Gott im Himmel ist und wir sind hier unten auf der Erde. Dass wir darüber nachdenken wollen und sollen, was Gott von uns eigentlich haben will. Und das betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Es gilt, Gottes Willen zu erforschen, den er uns in seinem Wort hinterlassen hat. Und zwar darum, damit wir seine Gunst gewinnen können. Damit Gott sagen kann, das ist mein Kind, das ist mein Freund. Bis heute trägt der König David den Titel »Ein Mann nach dem Herzen Gottes«. Warum wurde er ihm nicht aberkannt? Es gab doch so viele große Fehltritte in seinem Leben. Und doch wurde ihm dieser Titel nicht entzogen. Ja, weil David nie vergessen hat, dass Gott sein Leben gerettet hat. Weil David nie vergessen hat, dass Gnade und Barmherzigkeit ihm widerfahren ist und dass ihm am Leben erhalten hat. Weil David Gott aufrichtig gesucht hat, von ganzem Herzen, weil er seine Gebote halten wollte. Wir können sehen, wie David denkt, wenn wir die Psalmen lesen. Da schreibt er sehr viel darüber, wie er gedacht hat. Ja, und weil David sich vor seinem Gott gedemütigt hat, sein Leben lang. Lasst uns daran denken, Gott möchte, dass wir glücklich sind. Und er gibt uns viel Gelegenheit dazu, dass wir glücklich werden können. Und eine dieser größten Gelegenheiten ist, dass er uns die Möglichkeit gibt, unsere Dankbarkeit ihm wiederzugeben, einen Dienst für ihn zu tun, dass er uns diese Chance dafür gibt. Und das dürfen wir hier auf der Erde tun, das werden wir aber auch im Himmel tun, wenn wir bei ihm sind. Aber eben immer nur so, wie es Gott gebührt, wie es seiner Heiligkeit entspricht. Und darum lasst uns heute ganz besonders daran denken, auf das Wie kommt es an. Wie soll ich Gott dienen? Und das betrifft auch den Bereich des Gesangs, wovon wir heute hören wollen. Und lasst uns das beherzigen, auch in unserem Gebeten. Amen. Stehen wir auf zum Gebet.
Ich schlage vor, dass wir zusammen aus dem Lied Nummer 14 noch einige Verse singen. Lied Nummer 14. Lobe den Herrn, du meine begnadigte Seele. Dem ersten, zweiten und fünften Strophe singen wir. Erste, zweite und fünfte Strophe. Und danach bitten wir unseren Bruder Rudolf an uns zu dienen.
Ja, liebe Geschwister im Herrn, was für ein Vorrecht ist es, wenn wir den lebendigen Gott anbeten, ihm Lobgesang darbringen können. Das gehört zu den herrlichsten Vorrechten, die wir als Gläubige überhaupt haben. Im Hebräer 13 finden wir das geschrieben, dass wir berufen sind, dass wir Opfer der Lippen, Opfer des Lobes bringen vor den lebendigen Gott. Und das ist etwas Wunderbares. Aber über die Frage, wie das geschehen soll, gibt es seit einigen Jahrzehnten immer wieder auch ernste geistliche Auseinandersetzungen. Und das hängt zusammen mit dem Thema, das wir heute Abend betrachten wollen, nämlich mit der neuen charismatischen Lobpreismusik, die seit etwa den 70er Jahren auch in Deutschland zunehmend, zunächst durch Jugend mit einer Mission, durch charismatische Gruppen Eingang gefunden hat und sich weithin ausgebreitet hat in alle möglichen Gemeinden, darunter auch durchaus Gemeinden, die eigentlich bibeltreu und nicht charismatisch sind. Diese Lieder haben eine besondere Anziehungskraft gehabt und haben sie auch heute noch für die jüngere Generation, heute zum Teil auch schon für die älter gewordene mittlere Generation. Und zumindest unter den westlichen einheimischen Gemeinden haben diese Lieder zum Teil für schmerzhafteste Streitigkeiten und auch Gemeindespaltungen gesorgt. Und zwar deshalb, weil auf der einen Seite jüngere Christen zum Teil ganz begeistert sind von diesem Liedgut und sagen, das ist genau mein Stil, meine Art, wie ich gerne Gott loben wollte und wie mir die Musik gefällt. Diese Musik, die von der Pop- und Rockmusik inspiriert ist, rührt eben viele junge Menschen an und gibt ihnen das Gefühl, dass sie lebendig, beschwingt ist und kraftvoller und irgendwo ausdrucksstärker oder zumindest angenehmer als die Musik, die so in den bibeltreuen Gemeinden ansonsten als Lob- und Anbetungslied gesungen wird. Und auf der anderen Seite hat es immer auch ernste bibeltreue Gläubige gegeben, überwiegend ältere, aber nicht nur ältere, die haben ganz stark empfunden, diese Musik ist ungeistlich, diese Musik ist gefährlich, diese Musik bringt ein fremdes Feuer ins Heiligtum Gottes. Und sie hatten Not damit. Und es gab viele Gemeinden, in denen die Jüngeren sich aufgelehnt haben gegen die Ältesten, aufgelehnt haben gegen die Gemeinde und die Gemeinde verlassen haben oder Spaltungen angezettelt haben, letztlich nicht zuletzt wegen dieser Musik, weil sie unbedingt diese moderne Lobpreismusik hören wollten. Und deswegen ist es ein sehr, sehr herausforderndes und wichtiges und aktuelles Thema, das wir heute Abend behandeln wollen. Nun, manche, gerade auch unter den Befürwortern des Lobpreises, sagen, das ist alles eine Geschmacksfrage. Die Älteren haben eben ihre eigene Musik und ihren eigenen Geschmack und wir Jüngeren haben eben einen anderen Geschmack. Und das ist doch eigentlich egal. Gott hat sowieso jede Musik gemacht, alle Musik ist vor Gott in Ordnung und wir können Gott preisen, egal mit welcher Musik wir gerne wollen. Auf der anderen Seite denke ich, wir haben das heute schon den Tag über gelernt, die da waren und gestern Abend auch, dass eigentlich in diesen ganzen Dingen die Heilige Schrift, die Bibel, der Maßstab für unser Urteil sein sollte. Nicht unsere persönlichen Vorlieben, nicht unsere Erfahrungen, nicht das, was wir schön und gut finden oder nicht finden, sollten die Grundlage sein, sondern die Frage steht, was steht geschrieben? Was ist der Wille Gottes, auch in diesen Dingen? Und deswegen wollen wir heute Abend uns zunächst einmal damit beschäftigen, dass wir uns fragen, was versteht die Bibel überhaupt unter Lobpreis und Anbetung? Neudeutsch, Englisch, Worship. Ja? Was ist es überhaupt von der Bibel her gesehen? Und dann die nächste Frage wird sein, was lehrt die Bibel über Musik? Und wir werden feststellen, dass die Bibel einiges über Musik sagt, was Gott wohlgefällig ist und was nicht. Und die dritte Frage, die wir uns stellen wollen, ist, was können wir geistlich für eine Beurteilung fällen über die charismatische Lobpreismusik? Ist sie eine Musik, die bibeltreue Christen hören oder singen sollten, die in bibeltreuen Gemeinden Raum hat für das Lob Gottes oder nicht. Ja, wir wollen einmal anfangen mit diesem Begriff Anbetung, der heute so oft auch ein Stück missbraucht wird oder eigentlich auch gar nicht recht verstanden wird. Es ist schon ganz interessant, es fängt an bei dem Begriff. Und da ist es auch wieder interessant, dass sowohl im Hebräischen des Alten Testaments als auch im Griechischen des Neuen Testaments das Wort, das für Anbetung benutzt wird, eigentlich bedeutet, sich niederwerfen vor einem Höhergestellten. Das kann vor einem König sein, da heißt es dann huldigen. Und die in der Antike, in der alten orientalischen Welt waren die Könige ja fast allmächtig, menschlich gesprochen. Und ihre Untertanen haben sie gehuldigt, indem sie sich vor ihnen in den Staub warfen, flach in den Staub warfen. Das war ein Ausdruck, du hast die Macht über mich. Du bist größer als ich. Ich erkenne das an. Und genau dieses Wort benutzt die Bibel für Gott. Der Mensch, der Gott erkennt, soll sich vor ihm in den Staub werfen und demütig anerkennen, wie groß, wie herrlich, wie mächtig der lebendige Gott ist, unser Schöpfer. Und es gebührt eigentlich nur Gott, nicht Menschen. Deswegen der Jude Mordechai hat sich geweigert, diesem Fürsten Haman diese Huldigung zu erweisen, weil er der Überzeugung war, das gebührt nur Gott. Und so sollten wir das auch sehen. Höchste Verehrung, Demütigung vor Gott, Ehrfurcht ist in diesem Begriff mit eingeschlossen. Und das wird heute ganz oft missachtet und gar nicht mehr gesehen von den Anhängern der charismatischen Worship-Szene. Da ist etwas ganz anderes gefragt, da werden wir noch drauf kommen. Ja, Anbetung bedeutet also anzuerkennen, auszusprechen, zum Ausdruck zu bringen, wie herrlich, wie groß, wie gnädig, wie gütig, wie liebevoll unser Gott ist. Ihm die Ehre zu geben mit unseren Lippen, aber auch mit einer Herzenshaltung, die vor Gott sich beugt und vor Gott sich in den Staub legt. Und in diesem Hintergrund wollen wir einmal diese Schlüsselstelle betrachten, die uns über Anbetung so viel zu sagen hat. Die steht im Johannesevangelium im 4. Kapitel. Johannes 4, Vers 23 und 24. Da lesen wir, vielleicht schon ab Vers 22, da sagt der Herr Jesus zu dieser Samariterin, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also hier wird deutlich gemacht, diese vermischte heidnische Anbetung der Samariter war vor Gott nicht wohlgefällig. Aber auch die äußerliche Anbetung, die die Juden Gott darbrachten im Tempel, war auch nicht das, was Gott letztlich gesucht hat. Das war nur eine Vorstufe dazu. Gott sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das ist die höchste Berufung, die wir als Kinder Gottes haben dürfen. Und deswegen müssen wir sie auch sorgsam ausüben in einem ernstlichen Hören auf das, was Gottes Wille in Bezug auf diese Anbetung, diesen Priesterdienst ist. Es ist also ein heiliger Dienst, Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Es ist ein priesterlicher Dienst und das wollen wir auch noch miteinander lesen, 1. Petrus 2, was da die hohe Berufung der Gemeinde ist, von jedem einzelnen Gläubigen, von der Gemeinde als Ganzes. Da lesen wir Vers 5, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und das müssen wir verbinden mit dem Wort aus Hebräer 13, was ich vorher schon erwähnt habe, wo es eben heißt, Vers 15, durch ihn, durch Christus, lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist also ein Vorrecht, ein heiliger Auftrag, eine wunderbare Aufgabe für uns Gläubige, dass wir auf diese Weise Gott ehren, indem wir mit unseren Lippen Opfer des Lobes und des Dankes vor ihm darbringen. Aber es ist klar, das muss geschehen in der rechten Herzenshaltung. Und da sagt ja Johannes 4 im Geist, wir wollen uns einmal Gedanken machen, was das bedeuten kann. Gott anbeten im Geist. Nun, was ist der Gegensatz dazu, kann man sich ja erst mal fragen. Gott anbeten im Fleisch wäre der Gegensatz dazu. Und da sehen wir schon etwas. Gott im Fleisch anbeten, das ist eine Sache, die seelisch ist, die Sinne des Menschen betrifft, die äußerlich ist. Und in dieser Weise könnten wir eine perfekte Illustration haben, im Prinzip in dem Gottesdienst der römisch-katholischen Kirche. In diesem sogenannten Gottesdienst, der in Wirklichkeit Götzendienst ist, da finden wir zum Beispiel ein besonderes, besonders geschmücktes, hoch erhaben gebautes Kirchengebäude. Davon sagt das Neue Testament gar nichts, dass wir besondere Gebäude haben sollen. Darin finden wir zum Beispiel meistens irgendwelche kunstvollen Glasfenster, die farbig gefärbt sind, in denen das Licht auf ganz geheimnisvolle Weise einfällt, sodass man sich schon ganz feierlich und anders fühlt als sonst. Und dann kommt dazu, dass das alles ausgeschmückt ist mit Gold und mit womöglich noch Edelsteinen, mit irgendwelchen Gemälden und Heiligenbildern und Marienstatuen. Und dann gibt es noch Weihrauch, irgendwelche Düfte. Alle Sinne werden angesprochen. Im Hintergrund singen vielleicht noch ein paar Mönche gregorianische Gesänge. Und dann fühlt sich der natürliche Mensch religiös. Ja, es gibt viel beschäftigte Manager, die besuchen ganz gerne mal so ein Kloster oder so einen Gottesdienst, einfach damit sie mal ein anderes Gefühl haben und sich Gott nahe fühlen können, ohne dass sie überhaupt eine Beziehung zu ihm hätten. Das ist der religiöse Mensch. Die Anbetung im Fleisch ist äußerlich, sie geschieht durch Rituale, sie geschieht in besonderen Gewändern, sie erzeugt eine feierliche Stimmung durch verschiedenste Tricks. Und genau das will Gott nicht, sondern Anbetung im Geist ist eine Anbetung im Herzen. Eine Anbetung, die nur der eigentlich darbringen kann, der auch den Geist Gottes empfangen hat. Das heißt, nur Kinder Gottes, die geheiligt sind durch das Blut Jesu Christi und die herzutreten können in das himmlische Heiligtum, haben überhaupt das Recht und die Möglichkeit, Gott anzubeten. Ein nicht wiedergeborener Mensch kann das so gar nicht tun. Im Geist anbeten heißt also auf der einen Seite nicht seelisch, sondern geistlich in der Kraft und Leitung des Heiligen Geistes. Und es bedeutet eben auch nicht mit äußeren Formen, sondern im Herzen. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen, werden wir nachher noch genauer hören. Und dann wird auch gesagt, die Anbetung Gottes muss in der Wahrheit erfolgen. Und auch das können wir auf zweifache Weise verstehen. Auf der einen Seite heißt es ganz sicherlich, dass wir Gott nicht einfach anbeten können mit irgendwelchen Fantasiegedanken, die wir über ihn haben, sondern die Grundlage der Anbetung muss die Wahrheit Gottes, die Wahrheit der Bibel, des Wortes Gottes sein. Sehr interessant, der Herr Jesus sagt ja mal von den Jüngern in Johannes 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wenn wir Gott anbeten wollen, dann können wir das eigentlich nur tun. Er ist ja der unsichtbare Gott, den wir nicht mit unseren Augen erkennen können. Wir können das nur tun, wenn wir uns auf das stützen, was Gott selbst in seinem Wort über sich geoffenbart hat. Es gibt zum Beispiel so ein Lied, was ich gar nicht schätze, ein Loblied von einem christlichen Schlagersänger, das heißt, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Und da muss ich sagen, das ist für mich ein schiefes Bild, das ist ein seelisches Bild, das finde ich in der Bibel nirgends. Ja? Wenn ich Gott angemessen loben will, dann muss ich biblische Begriffe nehmen. Meine Sprache, die Sprache unserer Lieder muss von der Bibel geprägt sein. Und das ist auch bei den ganzen Lobliedern und geistlichen Liedern der bibeltreuen Gemeinden eigentlich der Fall. Ja? Ich kann nur das Gott vor Gott bringen, was er mir von sich geoffenbart hat. Die Grundlage unserer Anbetung muss das Wort Gottes sein. Und auf der anderen Seite ist es aber auch nochmal anders zu verstehen. Gott möchte Anbetung in Wahrheit unseres eigenen Herzens. Im Psalm 51, Vers 8 heißt es, siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn ich Gott loben will in einem Loblied, dann muss ich mit ihm in Ordnung sein. Wie manche Menschen in einer christlichen Gemeinde stehen vielleicht da und sagen, Herr, ich gebe dir mein Alles. Und in Wirklichkeit ist ihr Herz in Rebellion gegen Gott und sie weigern sich, Gott zu gehorchen. Wie mancher singt vielleicht, ich liebe dich, Herr, und hat gleichzeitig Groll gegen seinen Bruder und seine Schwester im Herzen. Das geht nicht, ihr Lieben. Das kann Gott nicht wohlgefällig sein. Wenn wir vor Gott stehen und ihn anbeten, dann sollten wir ein bereinigtes Verhältnis zum Herrn haben und auch zu unseren Mitgeschwistern, damit wir Gott wirklich in Wahrheit anbeten können. Da können wir uns einmal Gedanken machen. Und es gibt vielleicht manche tiefe Lieder, die sollten manche Geschwister oder sollten wir alle vielleicht zu gewissen Zeiten gar nicht mitsingen, bevor wir ein falsches Bekenntnis vor Gott ablegen. Ich kann nicht singen, Herr, mein Alles soll dein sein und gleichzeitig entziehe ich dem Herrn vielleicht eigenmächtig mein Geld oder meine Zeit oder alles mögliche andere für mich selbst. Da muss ich ehrlich sein. Ich denke, das ist auch gemeint. Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Eine solche Anbetung kostet uns etwas. Das ist nicht zum Billigtarif zu haben. Ja. Und wenn wir so Gott anbeten als Gemeinde, unsere priesterliche Berufung ausführen, dann braucht es auch angemessene Ausdrucksformen. Der moderne charismatische Lobpreis besteht in einer totalen Selbstbeweihräucherung des Fleisches und der Seele. Im Grund ist ein moderner charismatischer Worship nichts anderes als eine große Rock- und Pop-Disco mit religiöser Verbrämung. Man produziert sich selber vor Gott. Die Lobpreisband produziert sich wie eine Rock- und Popband und die Leute tanzen im Gottesdienstraum umeinander in Rock- und Popstil, unanständig, fleischlich, eigenmächtig und produzieren sich vor Gott. Das ist niemals der Wille Gottes und das kann niemals eine Ausdrucksform von echtem Gotteslob sein. Echtes Gotteslob ist nicht etwas, was unsere Seele manipuliert und aufputscht, was uns in Euphorie bringt, sondern echtes Gotteslob ist still und demütig und kommt eben aus unserem Herzen. Es muss geleitet sein vom Heiligen Geist und nicht von irgendeinem Schwarmgeist. Es erfordert Heiligung. Die Priester, wenn sie ihr Opfer darbringen sollten, im Tempel mussten sie sich vorher mit Wasser waschen und mussten besondere weiße Kleider anziehen. Das ist natürlich ein geistliches Bild. Wir brauchen es so umzusetzen, dass wir uns sagen, bevor ich dem Herrn diene im Gebet, muss ich mich geistlich reinigen. Von Verunreinigung und Befleckung, von der Verweltlichung, von diesen ganzen Dingen, damit ich wohlgefällig vor Gott treten kann. Und unsere Anbetung ist eben nicht eine Anbetung im Vorhof eines irdischen Heiligtums. Genauso inszenieren es die Charismatiker. Klatschen und tanzen und Zimbeln und E-Gitarre und Schlagzeug. Und es ist alles nicht die Art und Weise, wie gläubige Christen Gott loben sollen. Warum nicht? Nun, das Volk Israel, auf das sich die Charismatiker da viel beziehen, betete an im Vorhof eines irdischen Heiligtums. Sie hatten ein Zelt und später ein Tempelhaus. Da war ein Vorhof. Ins Heiligtum durften sie gar nicht rein, geschweige denn ins Allerheiligste. Da wären sie tot umgefallen. Sie durften nur in den Vorhof. Und sie konnten nur in den Vorhof mit einem Tieropfer, mit einem blutigen Opfer eintreten. Wir aber als Gläubige, der Hebräerbrief zeigt uns das, wir haben einen ganz anderen Ort, wo wir anbeten. Das ist nicht unser Bethaus, sondern das ist das Allerheiligste des Himmels. So sagt es uns der Hebräerbrief. Lasst uns einmal lesen aus Hebräer 10, was wir da finden. Und das hat eine ganz konkrete Auswirkung auf die Art unserer Anbetung, ihr Lieben. Ich möchte es nur kurz zusammenfassen. Im Hebräer 9 und 8 und 10 wird dargelegt, dass Christus für uns in das wahre Heiligtum gegangen ist als der hohe Priester, nämlich in das himmlische Heiligtum, wo Gott selber gegenwärtig ist und wo ein himmlischer Gnadenthron ist, und dort spricht sein Blut für uns. Und jetzt davon hängt es ab, wenn wir in Vers 19 in Hebräer 10 lesen: Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Wir gehen ein, wenn wir zu Gott beten, in das himmlische Heiligtum, nicht in ein irdisches Heiligtum. Wir gehen im Geist ein, in die Gegenwart des lebendigen Gottes im Himmel. Und das ist ein gewaltiger Unterschied zu den Israeliten. Wir haben eine viel höhere Form von Anbetung wie sie. Und da heißt es dann: Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also wir können nicht einfach vor Gott treten, so wie wir sind. Das ist auch so eine moderne charismatische Formel. Ich will vor dir sein, wie ich sonst auch bin. Das ist überhaupt nicht gefragt. Sondern wir treten im Geist ein in das himmlische Heiligtum, in Zucht und Stille und nicht mit Lärm und Tanzen und Produzieren des eigenen Selbst. Das ist eine riesige Verführung, die da inszeniert wird von den Charismatikern. Ja? Also unser Vorbild sind nicht die Israeliten, die vielleicht wirklich bei manchen Festen mit Timbeln getanzt und gejubelt haben vor dem Tempel, sondern unser Vorbild sind die Priester, die im Heiligtum Weihrauch geopfert haben auf dem Räucheraltar. Und dort hat niemand getanzt, ihr Lieben. Dort hat niemand geklatscht und gesungen oder irgendwelche Musik gemacht, sondern dort ging es still zu und diszipliniert in heiliger Zucht. Wisst ihr, die Priester im Alten Testament, die Hohenpriester, die ins Allerheiligste gingen, die gingen da hinein, wie die Tradition der Juden berichtet, mit einer Schnur um den Fuß gebunden. Warum? Wenn ein hoher Priester sich versündigt hätte und von Gott getötet worden wäre im Allerheiligsten, dann musste er mit der Schnur am Fuß herausgezogen werden, denn kein anderer durfte ins Allerheiligste eintreten. Da war Ehrfurcht vor Gott im Spiel bei diesem Priesterdienst. Und das ist unser Vorbild. Ja? Nicht David, der vor der Bundeslade tanzte. Das ist der Lieblingsszene der Charismatiker. Aber das hat mit unserer Berufung als heilige Priester nichts zu tun. Wir sind auf einer viel höheren Ebene als David. In Christus zu Priestern Gottes ernannt. Und wie dieser Priesterdienst ausgeübt werden soll, da haben wir ein sprechendes Vorbild und einen Eindruck, wenn wir die himmlischen Szenen der Anbetung uns anschauen, zum Beispiel in Offenbarung 5 oder Offenbarung 7. Ich möchte das auch nur mal kurz erwähnen, denn das sollte zu unseren Herzen reden. Und wenn wir das vergleichen mit den wüsten Szenen des charismatischen Disco-Betriebs, dann werden wir merken, wie weit das weg ist von dem. Wir lesen Offenbarung 5 ab Vers 6: Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und in Vers 14 lesen wir, und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da ist Selbstverleugnung, heilige Zucht, nicht Selbstproduktion, Euphorie, Überschwang des Fleisches zu sehen. Das sind die Vorbilder, die wir brauchen für biblische Anbetung. Und wenn wir jetzt zum Gebiet der Musik gehen, was für eine Musik ist denn Gott wohlgefällig für einen solchen Priesterdienst? Dann sollten mal jeder versuchen, mit Hilfe einer Konkordanz, so eines biblischen Stichwortverzeichnisses, herauszufinden, was lehrt die Bibel überhaupt über Musik? Ich habe das auch mal versucht und es ist interessant, es ist viel mehr, als man eigentlich denkt oder in Erinnerung hat, wenn man mal alle Erwähnungen sich anschaut. Und es ist auch interessant, wie fängt denn das Ganze an? Gott unterscheidet sehr wohl zwischen der heiligen Musik im Dienst Gottes und der unreinen Weltmusik im Dienst der Lüste und Sünden des Menschen. Und das geht von Anfang an los. Die erste Erwähnung von Musik ist interessanterweise die gottlose Musik dieser Welt. Und wir finden sie bei der Erwähnung von Jubal, dem Vater aller Harfen- und Flötenspieler, schon in 1. Mose 4, Vers 21. Ja? Also schon die allerersten Nachkommen Kains waren Musikliebhaber. Und sie haben die Musik genutzt für ihre Gottlosigkeit. Und wir finden immer wieder auch diese gottlose Musik im Dienst der Sünde erwähnt. Zum Beispiel Hesekiel 26, Vers 13, da heißt es, und ich werde dem Lärm deiner Lieder ein Ende machen und der Klang deiner Lauten wird nicht mehr gehört werden. So spricht Gott zu Tyrus, der heidnischen Großstadt. Und es ist ganz interessant, dass die Bibel auch ganz deutlich macht, dass die Musik, wie es auch geschichtlich eine Tatsache ist, von frühester Zeit an im Dienst des heidnischen Götzendienstes stand. Im Dienst der Gräuelanbetung falscher Götter durch die Heidenvölker. Und das sehen wir in Daniel 3, Vers 5. Dort ist ein Lobpreisorchester für einen Götzen erwähnt, wenn ich das mal so sagen darf. Da heißt es nämlich, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Und das zeigt, dass von alters her die Musik genutzt wurde, um die Menschen in eine religiöse Ekstase zu versetzen, damit sie Götzen anbeten konnten. Das ist auch heute noch der Fall. Und das ist die eine Seite, die weltliche Musik im Dienst der Sünde. Die andere Seite finden wir natürlich genauso in der Schrift, dass nämlich Musik auch gemacht werden konnte und gemacht wurde zur Ehre des lebendigen Gottes. Ich möchte das nur kurz erwähnen. Das erste Lied, das wir in der Bibel finden, ist 2. Mose 15, das Lied der Erlösten nach der Errettung Israels durch das Rote Meer. Und wir finden dann auch weiterhin ähnliche Lieder, zum Beispiel das Lied von Deborah und Barak, auch wieder ein Dank für die Errettung. Und dann finden wir natürlich die Psalmen, diese herrliche Sammlung geistlicher Lieder. Und auch da sehen wir, das waren Gebete, das waren gesprochene Gebete, aber auch gesungene Lieder zur Ehre Gottes. Und es gab ja im Tempel dann Chöre der Leviten, die dem Herrn beständig ein Lobopfer darbringen sollten. Und das ist ein wunderbares Bild, eine Ermutigung auch für uns, dass wir auch dasselbe tun. Ja, also es ist Gott wohlgefällig, wenn wir Gott ehren mit Lied und Musik, mit geistlichen Liedern. Wobei man auch sagen muss, Anbetung ist überhaupt nicht an Lieder gebunden. Heute muss man das vielleicht sagen, eigentlich ist es selbstverständlich. Wenn wir also mal studieren, die Lob- und Dankgebete in der Bibel, dann ist die Mehrheit davon keine Lieder, wenn man mal die Psalmen ausnimmt, die beides sind, sondern gesprochene, freie Gebete von Menschen Gottes zu Gott. Und das ist eigentlich die Grundform. Also wir sollten Gott auch nicht nur in der Gemeinde mit Liedern anbeten, sondern eigentlich ist unser großes Vorrecht, dass jeder von uns, jeden Tag Gott persönlich preist und anbetet und ihn lobt mit unserem persönlichen freien Gebet. Das ist eigentlich das Fundament, das Elementare, das Allerwichtigste. Und dann zusätzlich ist es Gott wohlgefällig, wenn die Gemeinde und wenn vielleicht auch Chöre Gott loben in Liedern, die zu seiner Ehre sind. Aber Musik ist nicht zwangsweise bei Anbetung dabei. Ich kann Gott anbeten, wenn da nirgends irgendein Instrument ist und wenn ich selber gar nicht singen kann, kann ich Gott immer noch anbeten. Selbst wenn ich stumm bin, kann ich Gott anbeten, denn die wahre Anbetung findet in meinem Herzen statt. Wunderbar. Ja? Trotzdem, Musik darf dabei sein. Und im Neuen Testament finden wir einige Bibelworte, wir haben schon, sind schon daran erinnert worden in der Einleitung, wo es eben auch um geistliche Musik geht. Vielleicht lesen wir mal diese beiden grundlegenden Stellen in Epheser 5 und in Kolosser 3, die ja verwandt sind miteinander. Epheser 5 ab Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und die parallele Aussage im Kolosserbrief wollen wir auch nochmal lesen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit, Vers 16. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Wenn wir die beiden Bibelstellen vergleichen, dann fallen zwei Dinge auf. Zum einen ist die Rede von geistlichen Liedern. Das sind nicht etwa Zungengesänge, wie manche extreme Charismatiker fantasieren, sondern hier geht es um Lieder, die wirklich der Heilige Geist inspiriert und geprägt hat, im Gegensatz zu fleischlichen Liedern. Wisst ihr, es gibt Lieder, die wirken auf die Seele. Die Schlager- und die Rock- und Popmusik der Welt ist ganz raffiniert darauf zugeschnitten, die Seele des Menschen zu erreichen, zu erregen, in Fantasie zu bringen, in Bewegung zu bringen. Und das können die ganz raffiniert machen. Aber ein geistliches Lied erreicht das Herz und das Gewissen und den Geist des Menschen. Und dabei soll die Seele eben gerade nicht in Schwingungen geraten, denn das schließt sich aus, das Seelische und das Geistliche. Und das ist das Geheimnis, warum viele moderne Melodien und Lieder sich überhaupt nicht für biblischen Lobpreis und geistliche Lieder eignen, weil sie die Seele ansprechen statt den geistliche Lieder. Und auf der anderen Seite wird gesagt, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Also wird ganz deutlich, so dankbar wir sein dürfen für einen schönen Chor, für ein Orchester, für einen wunderschönen Flügel, das ist alles überhaupt nicht nötig. Kann man alles vergessen. Ich kann Gott loben in einer Gefängniszelle, so wie Paulus und Silas. Die hatten weder Beleuchtung, noch ein Klavier, noch irgendwie eine schöne Umgebung oder Musikbegleitung. Aber sie hatten eines, und das war das Entscheidende. Sie hatten ein Herz, das Gott geweiht war, das erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Und deswegen konnten sie mitten in dieser Umgebung Gott loben. Und glaubt ihr, dass das Gott wohlgefälliger war als mancher Gemeindechor in irgendeiner satten, festlichen Gemeinde? Ich will da nicht schlecht drüber reden, aber es ist uns klar, es kommt auf das Herz an, nicht auf den äußeren Rahmen. Ich denke, das ist deutlich. Ja, also wir dürfen Musik in der Gemeinde einsetzen, um Gott zu loben. Das ist Gott wohlgefällig, die Bibel sagt es uns, aber wir müssen aufpassen, was für eine Art von Musik das sein soll. Es muss geistliche Musik sein, nicht weltliche Musik, nicht fleischliche Musik. Und ich denke, das ist eben wichtig, dass wir da auch sehen, wir müssen da unterscheiden. Viele moderne Befürworter der modernen Musik sagen, alle Musik ist Gottes Musik. Musik ist geistlich gesehen neutral. Und das ist eine völlig falsche Aussage, ihr Lieben. So können wir überhaupt nicht denken, wenn wir wirklich biblisch denken. Warum nicht? Nun, es ist klar, die Gabe, Musik zu machen und Musik zu hören, ist ganz gewiss eine göttliche Gabe. Die Frage ist aber, was macht der sündige Mensch aus dieser Gabe? Ich bin jetzt nicht so besonders musikalisch oder Musikexperte, aber ich habe einiges über Literatur studiert, weil ich das in meinem Studium hatte. Und es ist zum Beispiel ganz gewiss auch so, die Gabe, poetisch zu reden, Gedichte zu machen, ist eine göttliche Gabe. Wie auch die Sprachbegabung ist eine Gabe von Gott. Nur was macht der Mensch draus? Wisst ihr, einige der schönsten Gedichte formal gesehen von Heinrich Heine, von Bertolt Brecht, sind Spöttergedichte, widergöttliche, schmutzige Gedichte, die Gott lästern. Das hat der Mensch aus seiner Dichtungsgabe gemacht, anstatt sie zur Ehre Gottes zu benutzen. Und dasselbe ist bei der Musik. Ja, viele Dinge, die heutige Komponisten und auch schon frühere zustande gebracht haben, sind widergöttlich, sind sogar inspiriert aus der Finsternis. Das gilt zum Beispiel auch für den Freimaurer Mozart zum Beispiel und für manche andere klassische Leute. Wagner-Musik zum Beispiel hat etwas Finsteres. Aber das gilt natürlich auch ganz erst recht für die endzeitliche Rock- und Popmusik, mit der wir es heute zu tun haben. Wir können nicht sagen, Musik ist neutral, sondern Musik kommt entweder aus der Finsternis oder aus dem Licht. Musik taugt entweder dazu, die Menschen zu verführen und gegen Gott aufzustacheln oder sie wirklich zu Gott hinzuführen. Und es hat auch musikalische Maßstäbe, auf die wir aber nicht näher eingehen können. Hat etwas zu tun mit Harmonien, es hat etwas zu tun, dass die Musik eben still ist, nicht manipulativ ist, nicht wie die heutige Musik in Ekstasezustände führt, die für Christen überhaupt nicht in Ordnung sind. Wir brauchen also geistliche Musik und nicht irgendeine Musik. Und noch etwas möchte ich hier mal ganz deutlich erwähnen. Das geistliche Urteil, das wir haben über Musik, ist geprägt von unserem persönlichen Musikkonsum. Da gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, also nach meinem Geschmack sind die geistlichen Lieder, die wir so singen, langweilig und schal, uninteressant. Und dann muss ich fragen, und das kann man vielleicht manchen Geschwistern, können sich das auch selber fragen, ist es nicht so, dass du, wenn du das so empfindest, Rock- und Popmusik, weltliche oder sogenannte christliche, in deinem Privatleben in Anführungsstrichen hörst oder im Beruf? Und ich bin sicher, dass in 90-95% der Fälle, wo Leute sagen, mir gefallen die alten Lieder nicht, dass sie Rock- und Popmusik hören. Und wenn wir das hören, diese dämonische Musik, dann wird unser Geist befleckt dadurch. Da kriegen wir eine Prägung ab, eine finstere Prägung, die uns letztlich in eine Ablehnung von guter geistlicher Musik führt und die uns wie magisch hinzieht zu der manipulativen Rock- und Popmusik, auch im christlichen Bereich, bis hin zu Lobpreis, der letztlich auch Rock- und Popmusik ist. Also wenn wir wirklich ein geistliches Urteil fällen wollen, dann müssen wir uns zuerst einmal reinigen von der Befleckung durch weltliche Rock- und Popmusik. Als ich mich bekehrt habe mit 30 Jahren, hatte ich 15 Jahre Rock- und Popmusik hinter mir. Alles, was damals ging, Beatles, Rolling Stones und so weiter. Aber in dem Moment, wo ich ein Kind Gottes wurde, wurde mir relativ rasch klar, diese Musik hat mit deinem neuen Leben, das Gott dir geschenkt hat, nichts zu tun. Und ich habe alle meine Platten, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren einige, zerbrochen und auf die Müllkippe gefahren. Und ich war so froh und im Herzen freudig, weil ich gewusst habe, das war wichtig, mit dieser finsteren, rebellischen Musik zu brechen. Und heute, manche junge Christen, die sagen, sie haben sich bekehrt. Das Höchste, was sie vielleicht tun, ist, dass sie von Black Metal zu White Metal wechseln, dass sie einfach die Rockgruppen ändern und denselben schmutzigen Rock hören, bloß mit angeblich christlichen Gruppen. Und das ist Sünde. Das bringt Befleckung. Da kann man gar nicht mehr geistlich urteilen, wenn man in einem solchen sündigen Zustand ist. Ich möchte es mal ganz klar und deutlich sagen. Und deswegen reden so viele auch aneinander vorbei, wenn man über geistliches Urteil, über Musik spricht. Wenn man da schon von vornherein befangen ist als Konsument von Rockmusik, kann man nicht mehr wirklich geistlich mitreden. Reinige dich erst einmal von dieser Musik und hör auf, sie zu hören und tu Buße, und dein geistliches Urteil wird plötzlich ganz anders sein. Das kann ich euch versprechen. Ja, jetzt wollen wir den nächsten Schritt tun, dass wir uns nämlich fragen, taugen die charismatischen Lobpreislieder für biblische Anbieten? Und da möchte ich zunächst mal eines tun, was sicher die meisten von euch einfach nicht kennengelernt haben und nicht wissen können, nämlich der Versuch, mal von der Innenseite dieses charismatische Lobpreisritual ein bisschen zu beschreiben. Das ist ja so, dass in charismatischen Gemeinden praktisch keine Veranstaltung, schon gar kein Gottesdienst stattfinden kann, ohne eine längere Zeit des Lobpreises. Das ist also meistens am Anfang, und diese Zeit besteht darin, dass also sicher sich so 10, 15 Lieder, manchmal vielleicht auch 8, aber es werden immer mehr, gesungen werden, zum Teil mehrfach wiederholt werden, und zwar im Rock- und Pop-Stil, idealerweise mit Schlagzeug, E-Gitarre und allem drum und dran, was eine Rockband auch hat, bis hin heute zu irgendwelchen Nebelwerfern und einer aufwendigen Beleuchtungsanlage. Und diese Musik wird benutzt, um die Charismatiker in die rechte Stimmung zu versetzen, damit sie sozusagen sich diesem ekstatischen falschen Geist öffnen und ganz hingeben. Und meine Frau war mal Lobpreisleiterin in der Gemeinde, wo wir waren. Ich habe im Lobpreischor damals mitgesungen in meiner Verblendung. Und wir wurden ganz bewusst angeleitet, wir sollten die Leute zu einem Punkt bringen, die Fachleute nannten das den Durchbruch, wo praktisch die ganze Gemeinde nur so dastand und der Verstand ausgeschaltet war und jeder darauf gewartet hat, dass jetzt der Schwarmgeist kommt und etwas macht. Und wenn dieser Durchbruch gelungen war, dann kam es zum Beispiel zu Weissagungen, zu Dämonenaustreibungen, dann passierte was. Vorher, wenn das nicht gelang, passierte nichts. Und die ganze Versammlung war trocken und langweilig und alle Charismatiker waren enttäuscht und frustriert. Und das muss man wissen. Und diese Stimmung, diese Ekstase, diese euphorische Stimmung, die wurde erzeugt durch ganz primitive Manipulationstechniken. Ja? Manipulation heißt, dass man die Seele des Menschen beeinflusst, dass man das kriegt, was man möchte. Ja? Zum Beispiel haben diese Lobpreisleiter dann manchmal gesagt, hey, nehmt euch mal alle an der Hand und jetzt klatscht mal laut und ruft Halleluja. Das war noch nicht laut genug, nochmal Halleluja. Und genauso wurden dann zum Beispiel Lieder mehrfach wiederholt. Zum Teil waren das Lieder, wo der Refrain schon dreimal wiederholt wurde, immer derselbe Satz, und dann wurde das noch dreimal wiederholt, sodass man neunmal immer dasselbe gesungen hat, wie bei einem Mantra von den tibetanischen Buddhisten. Ja? Irgendwann wird das Bewusstsein schwebt ab in Trance. Und das war genau beabsichtigt. Ja? Und die ganzen Lieder werden von Lobpreisleitern gemacht, die genau das beabsichtigen und genau die Leute dahin steuern. Und die Lobpreisleiter haben genau gewusst, jetzt müssen wir dieses Lied bringen. Und jetzt machen wir noch einen Zungengesang, zweimal wiederholt da rein. Und jetzt kommt als letzte Steigerung noch dieses Lied und dann schaffen wir den Durchbruch. Das wurde also gesteuert. Der Lobpreisleiter hat gesagt, jetzt kommt das Lied. Ja? Und dann mussten wir das singen. Das ist also gezielte Manipulation, damit der Schwarmgeist von diesen Leuten Besitz ergreifen konnte. Und das muss man wissen, darauf sind diese Lieder ausgerichtet. Und die meisten Lieder sind von erfahrenen Lobpreisleitern und Profis gemacht. Nun, mal die andere Frage, woher kommt es wohl, dass diese Lieder diese manipulative Wirkung haben, dass dieser Schwarmgeist dann erst richtig wirken kann, wenn sie gesungen werden? Machen wir mal das Experiment, stellt euch mal vor, wir haben jetzt einige charismatische Lobpreislieder und singen die auf die Melodie zum Beispiel von eurem schönen, wertvollen alten Liederbuch. Was meint ihr, was passiert? Werden die Leute auch schwärmen und in Trance geraten, wenn das mit den alten Melodien gesungen wird, der charismatische Text? Funktioniert nicht. Deswegen haben wir zum Beispiel in der Lobpreisgruppe maximal am Anfang ein altes Lied eingebaut, ein älteres. Und danach mussten es alle diese neuen Rock- und Poplieder sein, sonst wäre die ganze Stimmung zusammengebrochen und es hätte nicht funktioniert. Also ein ganz Schlüsselelement der Wirkung der Lobpreismusik ist die Rock- und Popmusik, die ganz bewusst von den Leuten eingesetzt wird. Ich möchte da mal ein paar Zitate dazu geben. Martin Bühlmann von Basileia Bern, einer bekannten Schweizer Lobpreisband, hat gesagt: Und so sehr er auch verteufelt wurde, der Rock'n'Roll hat der Welt eine Sprache gegeben, die alle verstehen. Gott wird diese Sprache nehmen, um den Völkern das Heil zu vermitteln. Also Rock'n'Roll als Heilsvermittlung. Und der Arne Kupfermann, ein Lobpreisleiter aus Hamburg, hat gesagt: Heute kann man, einmal abgesehen vom Text, Lobpreismusik und sonstige Popularmusik stilistisch oft kaum unterscheiden. Auf gut Deutsch gesagt, was wir machen, ist Rock- und Popmusik und es muss auch so sein. Ja? Und genau das ist der Punkt und das ist genau auch das Gefährliche an dieser Musik, dass diese Melodie, diese Musik eine weltliche Verführungsmusik höchsten Grades ist, die man versucht, ins Haus Gottes einzuschleusen. Was ist Rock- und Popmusik? Das ist natürlich die nächste Frage. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen darüber. Aber wenn wir diese Dinge geistlich beurteilen wollen, dann müssen wir auch die Wurzeln und das Wesen dieser Musik prüfen. Und wenn wir das ganz nüchtern tun, wenn wir weltliche Experten einmal lesen, die ja da ganz unbefangen sind, dann sagen die, die Wurzeln des Rock und Pop liegen in der Götzenmusik Afrikas, in den Liedern, die die afrikanischen Naturvölker benutzt haben, um sich in Trance zu versetzen, wenn sie praktisch ihre Geister angebetet haben. Da waren die Trommelrhythmen und später Voodoo-Musik und später kam das eben nach Amerika und so kam es auch in die amerikanische Christenheit hinein. Die Wurzel ist Dämonie. Die Wurzel ist dieses Ritual, in dem diese Animisten, diese Götzendiener getanzt haben, Stunden zu Trommelrhythmen und Melodien getanzt haben, bis sie in Trance fielen und diese dämonischen Geister über sie kamen und sie in Besitz nahmen. Und das war das Ziel, Ekstase, Vereinigung mit den Geistern, völlig weg zu sein vom Alltag bis zum nächsten Tag. Und genau das passiert bei der Rock- und Popmusik, auch heute noch. Ja? Es ist interessant, ein Missionar in Afrika hat bezeugt, dass praktisch bekehrte Eingeborene ganz entsetzt zu einem amerikanischen Missionarsehepaar kamen, deren Kinder haben Rock- und Popmusik gehört und sie haben gesagt: Was tut ihr hier? Mit diesen Melodien und Rhythmen haben wir immer unsere Geister gerufen in den Dörfern und ihr hört so eine Musik. Das ist genau der Punkt. Ja? Also diese Musik ist Götzenmusik. Diese Musik wird dazu benutzt, die Seele der Menschen zu öffnen für die dämonischen Mächte der Finsternis. Sie ist letztlich magisch und hypnotisierend. Sie beeinflusst den Bewusstseinszustand der Menschen. Und zwar so sehr, dass das, da hat der Professor Adolf Graul ein sehr interessantes Buch drüber geschrieben, Rock, Pop und Technomusik, dass das praktisch messbar bei den Gehirnströmen ist. Wenn man eine Weile lang Rock- und Popmusik bewusst gehört hat, dann werden die Bewusstseinszentren im Gehirn mehr und mehr ausgeschaltet und andere Zentren werden aktiviert. Es gibt andere Gehirnströme aufgrund des Hörens von Rock- und Popmusik. Ja? Das kann man also sogar körperlich nachweisen. Ich lese mal einfach ein paar Zitate von weltlichen Rockmusikern vor, um zu zeigen, dass die genau gewusst haben, dass ihre Musik magisch und okkult ist. Jimi Hendrix zum Beispiel, ein bekannter Rockmusiker, sagte einmal: Bestimmte Stimmungen werden durch Musik erzeugt, denn Musik hat eine nur ihr eigene Spiritualität. Du kannst die Leute mit Musik hypnotisieren und wenn du sie an ihrem schwächsten Punkt erwischt, kannst du ihnen in das Unterbewusstsein predigen, was wir ihnen sagen wollen. Das ist doch interessant. Ja? Jimi Hendrix sagt, diese Musik hypnotisiert die Leute, die sind nicht mehr ganz bei sich und dann können wir ganz schleichend ihnen das vermitteln, was wir wollen. Timothy Leary, auch so ein Sprecher der Drogen- und Jugendkultur, hat gesagt, hör nicht auf die Worte, die Musik selbst hat ihre eigene Botschaft. Ich bin schon sehr oft von der Musik high geworden. Die Musik ist es, die dich treiben wird. Ist doch auch interessant. Auch im Lobpreis, auch in der Rock- und Popmusik werden ja manchmal nur Instrumentallieder gespielt, da ist gar kein Text dabei, aber die Wirkung ist genauso stark da, weil sie über die Melodie vermittelt wird. Peter Michael Hamel, ein Popmusiker, hat geschrieben, durch Rhythmus erwacht das magische Bewusstsein. Also in dem Moment, wo man sich in die Rhythmen hineinkommt, dann kommt man in eine Art Verzauberung hinein. Und Jim Page von der Rockgruppe Led Zeppelin schreibt, ein Rockkonzert ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Ritual, bei dem psychische Kraft freigesetzt und umgesetzt wird. Konzerte von Led Zeppelin beruhen im Wesentlichen auf Lautstärke, Wiederholung und Rhythmus. Sie haben viel Ähnlichkeit mit der Trance-Musik Marokkos, die in ihrem Ursprung und Zweck magischen Charakters ist. Also er sagt ganz offen, das, was wir machen, ist verwandt mit den okkulten Ritualen der primitiven Stämme und letztlich verzaubert es. Und genau diese Art von Musik setzen die Charismatiker ein, um Christen zu verzaubern, damit sie sich diesem Geist öffnen, der sie manipulieren wird, der sie auf eine falsche Schiene treiben wird. Und das müssen wir berücksichtigen. Von daher denke ich, ist es ganz klar, von der Musik her können diese Lieder gar nicht in das Heiligtum der wahren biblischen Gemeinde passen. Sie sind letztlich heidnische Musik, die wir nicht mit biblischem Gottesdienst vermischen können. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass auch die Texte der charismatischen Lieder in den allermeisten Fällen geistlich nicht in Ordnung sind. Das kann man manchmal nicht so genau merken, weil sie oftmals an Bibeltexte angelehnt sind und sehr ähnlich klingen wie Bibeltexte, wobei sie meistens irgendwie etwas verändert werden oder was ausgelassen wird. Aber diese Bibeltexte sind sehr oft Bibeltexte, die zum Beispiel über das Volk Israel etwas sagen und damit eben die Gemeinde eigentlich in ihrer heiligen Priesterberufung verführen. Wenn wir nämlich eben das Klatschen und Tanzen und den äußeren Gottesdienst Israels als unser Vorbild nehmen, statt den Priesterdienst im Heiligtum, den wir haben, dann kommen wir auf eine irdische, fleischliche Ebene herunter, die uns genau nicht angemessen ist. Und das andere ist zum Beispiel, viele Lieder singen von dem König Jesus und die klingen ganz fromm und toll und die Leute wissen gar nicht, dass das eigentlich magische Lieder sind, die einen ganz unguten Zweck haben. Viele dieser Lieder, die zum Beispiel für die Jesusmärsche komponiert wurden und dort gesungen werden, die haben letztlich den Charakter, dass sie die Königsherrschaft Jesu herbeiproklamieren sollen. Ja, da gibt es eben bei den Charismatikern diese Lehre, wenn wir etwas mit den Lippen bekennen, dann passiert es. Also wenn ein Charismatiker sagt, ich bin reich und werde immer reicher und werde morgen eine Million haben, dann glaubt er, dass er morgen die Million hat, weil er das bekannt hat mit seinen Lippen. Und in dieser Form rufen diese Lieder, König Jesus, du regierst schon jetzt und dein Königreich kommt und der Geist wird überall ausgegossen. Und im Grund wird das sogar für die Dämonen gesungen, die man damit vertreiben will. Und man sagt, wir setzen das Reich Gottes frei durch unsere Lieder. Und das ist eine lästerliche, völlig falsche Lehre. Der Herr Jesus regiert jetzt noch nicht. Er ist in der Himmelsherrlichkeit und er wartet, bis Gott ihm alle seine Feinde unter seine Füße legen wird. Ja? Er ist also der Herr, aber er ist noch nicht der König, der regiert. Und das wird verwechselt, das wird durcheinandergebracht in diesen Liedern. Und diese Lieder sind zu dem Zweck geschrieben, angeblich die Königsherrschaft Jesu in der Welt herbeizuproklamieren. Und das ist Lästerung. Da maßt sich der Mensch etwas an, was er niemals kann. Es gibt noch andere Dinge, schwärmerische Lieder. Herr, ich will dich fühlen, ich will dich spüren. Durchströme mich mit deinem Geist, gieße deinen Geist aus über ganz Deutschland. Da merkt man schon diese schwärmerischen, falschen Lehren, die da drin zum Ausdruck kommen. Aber wenn wir insgesamt Bilanz ziehen, müssen wir einfach sagen, von der Melodie her und von den Texten her sind diese Lieder in keiner Weise geeignet, in biblischen Gemeinden gesungen zu werden. Sie missfallen dem Herrn, sie sind fremdes Feuer, das ins Heiligtum Gottes gebracht wird, so wie Nadab und Abihu falsches Räucherwerk gebracht haben, eigenmächtig vor Gott und wurden dann gerichtet. Und auf der anderen Seite sind es auch Lieder, die den Gläubigen, die sie singen, Schaden zufügen. Das heißt nicht, dass eine biblische Gemeinde, wenn dann mal irgendwie aus Versehen oder im guten Glauben ein charismatisches Lied gesungen wird, schon gleich verführt würde. Ganz bestimmt nicht. Aber wenn biblische Gemeinden diese Lieder regelmäßig singen, dann kommen sie immer mehr in eine Verführung hinein, wo letztlich auch wirklich dieser Einfluss dieses falschen Geistes sich allmählich bemerkbar macht. Und dann werden diese Gemeinden auch immer mehr in die ökumenische und charismatische Richtung gehen. Das haben im Westen Hunderte von Gemeinden durchgemacht. Die Ältesten wurden bedrängt von der Jugend, wir wollen diese Lieder singen, und sie haben oft selber genau gewusst, dass es nicht recht ist, aber um des lieben Friedens willen hat man es eben erlaubt. Und dann wird erst ein Lied gesungen und dann zwei Lieder und dann drei und dann fängt man an, wir brauchen eine Band, und dann wird das Schlagzeug auf die Bühne gestellt und zum Schluss ist das Ganze keine biblische Gemeinde mehr, sondern geht immer mehr in die charismatische und Lobpreisrichtung hinein. Ihr könnt, wenn ihr euch umschaut, überall solche Gemeinden finden heute. Gemeinden, die vielleicht vor 20, 30 Jahren noch konservativ und bibeltreu waren und die heute letztlich charismatisch und ökumenisch sind. Und das dürfen wir nicht. Vor Gott sind wir verpflichtet, diese Einflüsse, diesen Sauerteig, diesen verderblichen Einfluss aus den Gemeinden herauszuhalten. Wir müssen in aller Liebe den meistens jungen Gläubigen, die das gerne wünschen, die Dinge erklären. Aber wir dürfen nicht zulassen, um des Herrn Jesu willen nicht und um dieser Schafe willen nicht, die Schaden nehmen würden, dass diese Lieder bei uns hereinkommen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und da möge der Herr uns allen Unterscheidungsvermögen und Klarheit geben und uns einfach auch anspornen, dass wir dieses wunderbare Vorrecht, Gott im Geist und in der Wahrheit mit geistlichen Liedern anzubeten, dass wir das ganz neu wahrnehmen. Und es kommt nicht darauf an, ob wir jetzt eine belebte und poppige und moderne Melodie haben, da reichen die alten Melodien wunderbar aus. Unser Herz muss eingestimmt sein in der richtigen Weise. Dann können wir ein altes Glaubenslied mit Freuden zur Ehre Gottes singen und haben gar kein Problem mehr damit. Ich kann nur sagen, dass wir nach Jahren des Lobpreises, als wir rauskamen aus dieser Verführung, wir haben diese alten Glaubenslieder so genossen, wir waren so froh um diese ruhigen, stillen Lieder, wo es ums Wesentliche ging. Wir können es euch gar nicht, sagen, wie. Aber das war für uns eine Wohltat und wir haben sie bewusst seither mit Freuden gesungen. Und wenn einmal irgendwo ein charismatisches Lied gesungen wird, dann schneidet es mir ins Herz und ich kann nicht mitsingen, weil ich merke, das ist fremdes Feuer. Lasst uns da die Geister unterscheiden und lasst uns Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit, wie es ihm wohlgefällig ist. Amen. Ja, ich will noch einladen zum Gebet und würde dann abschließen.
Somit ist auch dieser Abend soweit zum Abschluss gekommen. Und welchen Fazit, welchen Schluss ziehen wir oder was haben wir daraus aus dem heutigen Gehörten für uns entnommen? Wie gut ist es, wenn wir dann bei dem Alten, uns Überlieferten gut bleiben, bei diesen Liedern, die unsere Seele, unseren Geist stille machen, um aufnahmefähig zu sein von Gott. Denn nicht in die laute Musik, nicht in die schnelle Musik oder Lieder wird der Herr zu uns sprechen, sondern dann, wenn wir stille werden. Und das möchte der Herr uns in jedem auch schenken.
Unser Gott, der ist die Welt bezahlt.
Ihr lieben Geschwister, wir wollen ja das Thema nicht zerreden, aber ich denke einfach, wenn wichtige Fragen sind, dann sollten wir da versuchen, auch noch drauf zu antworten. Wer also noch Interesse hat, kann sich ja hinsetzen, noch mit zuhören. Und wenn eine Frage ist, ich weiß nicht, ist ein Mikrofon da, sonst bitte laut stellen, damit man das alle verstehen. Ja.
Ich habe eine Frage, und zwar, also ich bin voll damit einverstanden, so wie es in der Berliner Erklärung auch niedergeschrieben wurde, dass der Geist, der in der Pfingst- und charismatischen Bewegung herrscht, von unten kommt.
Ja.
Dennoch gibt es aus meiner Sicht in der Pfingst- und charismatischen Bewegung wiedergeborene Christen. Mhm. Aber was ich nicht die ganze Zeit nicht verstehen kann, wenn der Geist von unten ist und in diesen Menschen wirkt, was ja tatsächlich der Fall ist, wie können diese Menschen dann trotzdem wiedergeboren sein und trotzdem versuchen, nicht alle natürlich, aber manche sind es wirklich ernst und versuchen, danach zu leben.
Das, ja.
Ich weiß nicht, wie oft ich mir schon diese Frage gestellt habe, ich finde darauf keine Antwort, wie das sein kann, dass man sich diesem Einfluss hingibt und dennoch Christ sein kann.
Ja gut, ich meine, wir selber sind vielleicht da ein ganz persönliches Beispiel, denn wir waren wiedergeborene Gläubige, als wir in die Pfingstbewegung und Charismatik reinkamen. Ja, wir waren vorher praktisch in evangelikalen Gemeinden, sind dann darüber gegangen. Und was ich im Nachhinein nur sagen kann, wenn man diese Geistertaufe empfängt, dann wird man natürlich nicht besessen, denn ein wiedergeborener Christ kann nicht besessen sein von einem falschen Geist. Aber man kommt unter einen dämonischen, falschgeistigen Einfluss, der sich als Lichtsengel tarnt. Und das schafft eine ganz schwerwiegende Verwirrung im Leben eines Christen. Ich wollte nur mal ein Beispiel sagen. Also ich habe praktisch, als wir noch nicht diese Geistertaufe hatten, hat dieser pfingstlerische Prophet, bei dem wir da waren, gesagt, Gott hat mir gezeigt, dass dein Platz bei uns in der Gemeinde ist. Und dann habe ich gesagt, gut, ich bete darüber, habe ich gebetet, habe gesagt, du, ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass mein Platz in eurer Gemeinde ist. Dankeschön. Und dann haben wir uns halbes Jahr später die Hände auflegen lassen und haben diesen falschen Geist empfangen. Und dann hat der Mann das nochmal zu mir gesagt, ich habe den Eindruck, dein Platz ist in unserer Gemeinde. Und dann habe ich gesagt, gut, ich bete drüber. Und in dem Moment habe ich gefastet und gebetet und ich hatte einen falschen Eindruck. Ja, ich hatte plötzlich den Eindruck, es ist richtig, dorthin zu gehen. Aber der Eindruck war nicht vom Herrn. Der kam aufgrund grotesker, falscher Lehren. Die Charismatiker sagen, jeder, der sich nicht einem gesalbten Diener unterordnet, der ist praktisch unter der Macht des Teufels und kann nicht bestehen. Und so, lauter so Zeug, also Apostel-Unterordnung, daraufhin habe ich das dann gemacht. Aber ich hatte diesen falschen Eindruck, weil der Geist Gottes war betrübt, weil ich mich einem falschen Geist geöffnet hatte. Und dieser falsche Geist konnte mich beeinflussen. Der Heilige Geist war sozusagen ganz stark gedämpft. Und ab und zu hatten wir Zweifel. Und ganz viele Charismatiker, die rausgekommen sind, haben gesagt, ich hatte immer wieder das Gefühl, es stimmt etwas nicht. Aber ich hatte Angst, meinen Guru zu hinterfragen, alle haben es anders gesehen, ich habe gedacht, ich bin der Dumme, ich bin der, der falsch liegt und haben diesem warnenden Impulsen nicht Raum gegeben. Das war bei mir genauso. Ja? Und im Normalfall gehe ich davon aus, ein wirklich Wiedergeborener wird früher oder später rausfinden. Aber wir können das nicht automatisch sagen. Es kann sein, dass da Menschen sind, die einfach es nicht besser verstehen, aber die werden immer einen Zwiespalt und großen geistlichen Schaden in ihrem Leben haben. Ja? Meine Frau hatte panische Ängste. Und die Charismatiker haben ihr gesagt, du hast einen Dämon, deswegen hast du solche Angst. Aber sie hatte Angst, den Dämon austreiben zu lassen. Der war auch berechtigt. Ja? Das hat sie auch nicht gemacht. Und sie hat gesagt, ich bin circa verrückt geworden, bis ich gemerkt habe, das stimmt alles gar nicht, das sind falsche Lehren. Und dann wurde sie frei. Das sind so Dinge. Die kommen dann für solche Kinder Gottes, sie kommen oftmals in große Nöte, aber es gibt solche. Ja? So ganz erklären können wir es nicht, aber Tatsache ist, wenn der Geist Gottes wirken kann, dann wird er so jemanden früher oder später rausführen. In manchen Gemeinden werden sogenannte Holzkistenwürfel als Taktinstrument dazu benutzt. Wissen Sie, ob das stimmt, Sinn hat, ob das einen bestimmten Sinn hat? Also ich bin gegen jedes Trommelinstrument in irgendeinem Gottesdienst, Jugendgottesdienst oder sonst irgendwas. Ja? Ich kenne diese Sachen ja, und ich finde es unmöglich. Das kommt auch in evangelikalen Gemeinden und es kommt einfach daher, wir haben das vorher gesagt, dieser Trommelrhythmus bewirkt letztlich einen dämonischen Einfluss, wenn er weit geführt wird, wenn er entsprechend konsequent eingesetzt wird. Er manipuliert die Seele und rührt sie auf und steuert sie in bestimmte Emotionen, die dann nachher der Feind auch benutzen kann. Und so etwas sollte in biblischer geistlicher Musik nirgends einen Platz haben. Ganz egal, ob das Evangelikale machen oder ob das ein Metallschlagzeug ist oder eine Holztrommel, das ist ja noch näher an Afrika dran. Also das bringt uns ganz bestimmt geistlich nicht weiter.
Ja, ich habe noch meine Frage aus Matthäus 7, was wir schon heute Vormittag gehört haben, war aber ein bisschen zu viel vormittags.
Ja.
Ab Vers 21 bis 23, also das bekannte Bibelstelle, wo der Herr Jesus wendet sich zu diesen Menschen und sagt dann zum Schluss, dass sie also in seinen Namen angeblich geweissagt haben, Dämonen ausgetrieben haben, Wunderwerke getan. Und dann wendet er sich zu denen und sagt, weichet von mir, ich habe euch nie erkannt.
Ja. Ja.
Bei mir ist die Frage, wie war auch möglich erstmal, dass diese Menschen, wenn sie Charismatiker in diesem Fall vielleicht sind, ja, diese Gabe hatten und die Möglichkeit überhaupt, als vielleicht nicht Wiedergeborene Dämonen auszutreiben, Wunderwerke zu tun und schlussendlich von dem Herrn eine Abzeichnung bekommen zu haben, ich habe euch nie erkannt, also damit, ja, ihr wart nie echt wiedergeboren.
Ja, ganz genau so ist es richtig. Und das ist ja nicht jeder charismatische Anhänger, der hier angesprochen wird, sondern Propheten. Das wollen wir unterscheiden. Ja? Es gibt tausende von Charismatikern, die sich nie als Propheten bezeichnen würden und die auch nicht so auftreten. Ja? Aber die Propheten, die falschen Propheten, die falschen Apostel, die falschen Lehrer sind allesamt in der Bibel an jeder Stelle, wo sie erwähnt werden, nicht wiedergeboren, sind Werkzeuge des Teufels und stehen unter dem Gericht. Judasbrief, 2. Petrusbrief, ja, der Herr Jesus sagt es auch von den Pharisäern, ja, ihr Heuchler, ja, ihr Otterngezüchte, Johannes der Täufer. Also die Irrlehrer sind nicht wiedergeboren, ja. Und was sie tun, diese Dinge in der Macht des Satans. Ganz einfach. Ja? Also es gibt falschgeistig inspirierte, falsche Prophetien. Das gab es auch schon im Alten Testament. Da sagt der Herr, ihr weissagt die Gedanken eures eigenen Herzens, aber ihr wahrsagt auch. Und Wahrsagerei ist ja von Geistesmächten geleitet. Deswegen können Leute auch Hellseher sein. Ein charismatischer Prophet kann sagen, hier hinten im Raum sitzt jemand, der hat vor 15 Jahren einen Autounfall gehabt und seitdem ist er verbittert und es stimmt. Konnte er nicht wissen, Hellseherei, aber es ist nicht von Gott. Ja, einer von diesen Hellsehern hat von den Leuten verlangt, zeigt mir eure Handflächen und dann werde ich euch sagen, was eure Zukunft ist. Was ist das? Ja, das ist heidnische Zauberei. Und deswegen, diese Leute sind nicht wiedergeboren, aber sie nehmen den Namen Jesu Christi in den Mund. Sie nehmen sogar das Blut Jesu Christi in den Mund. Als naiver junger Christ konnte ich mir das nicht vorstellen. Aber die rühmen das Blut Jesu Christi und sind aus einem falschen Geist. Ja? Und das sind diese Dinge, die auch so schillernd sind, so schwer greifbar, die eben das Wesen dieser Verführung ausmachen. Es sieht ähnlich aus wie das Echte und man muss genau biblisch prüfen, um zu erkennen, es ist nicht das Echte.
Ja? Also wenn ich das richtig verstanden habe, was ich jetzt aufgezählt habe, Dämonen austreiben, Wunderwerke, was sie getan haben, also man muss dann davon ausgehen, dass diese Wunderwerke waren erstmal manipuliert vielleicht,
ja? Ja.
Und nicht echt und ja. Geistesaustreibung ist ein bisschen schwieriger für mich vorzustellen, Dämonen austreiben.
Also das ist ganz einfach, wenn ich das vielleicht noch kurz sagen darf. Der Satan spielt mit den Leuten Theater. Ich möchte es mal illustrieren an einem bekannten Beispiel. Ihr habt wahrscheinlich alle schon von Blumhardt gehört. Aber die wirkliche ganze Geschichte von Blumhardt kennen nur wenige. Blumhardt war ja pietistischer Prediger und er hatte da eine besessene Frau in seiner Gemeinde und hat gemeint, er muss bei ihr Dämonen austreiben. Und er hat es gemacht und in Wirklichkeit war das und ist das Theater des Teufels. Das heißt, dass Satan benutzt dämonisch belastete Leute und spielt vor, indem zum Beispiel da aus denen plötzlich irgendwelche Männerstimmen sprechen. Und dann wird der Diener Gottes dazu verleitet, die Dämonen auszutreiben. Und das ist Spiritismus. Ja? Geister ansprechen, Geister bannen, ist laut 5. Mose 18 eine Zaubereisünde. Wenn Gott nicht einen klaren Auftrag gibt, wie bei diesem Zeichen, dann ist es ein Übergriff in die Finsternis. Und dann gerät der Austreibende und das Opfer gerät immer mehr unter dämonischen Einfluss. Je mehr Austreibungen, desto schlimmer wird der spiritistische Spuk. Und natürlich kann der niemand frei werden, sondern diese Dämonen manifestieren sich, spielen so, als würden sie ausfahren und sagen noch, und das hat der Blumhardt geglaubt, die Dämonen haben ihn betrogen, das ist ja der Teufel, ist ja der Lügner. Ja? Die Dämonen haben ihm gesagt, wenn du das Blut Jesu rühmst, dann müssen wir gehen, sonst müssen wir nicht gehen. Und dann hat er das gemacht. Und dann hat er gesagt, wir sind Geister von verstorbenen Seelen, die nicht in den Himmel kommen können. Bete für uns, damit wir in den Himmel kommen. Dann hat der Mann für die gebetet. Und dann haben sie ihm auch noch gesagt, predige uns das Evangelium, damit wir erlöst werden können. Und zum Schluss ist Blumhardt in einer leeren Kapelle, sein eigener Sohn hat es gesagt, in einer leeren Kapelle gestanden und hat den Geistern gepredigt. Der wurde völlig verführt und ist übrigens dann auch in die Allversöhnung geraten, weil diese Geister auch gesagt haben, am Schluss werden sie alle selig. Ja? Der hat also den Dämonen geglaubt und die haben ihn an der Nase rumgeführt und die Ditus ist immer und immer und immer wieder gekommen und es wird Leute, die solche Fälle kennen, die kennen das. Ja? Es ist das eine Problem, dann wird es weggebetet angeblich, dann kommt das nächste Problem, es wird immer schlimmer und es wird nie anders. Und das ist ein fauler Zauber, wo der Feind Aufmerksamkeit auf sich richtet und auch das ist ein Trugwerk des Teufels und keine biblische Vorgehensweise. Ja? Ein biblischer, wiedergeborener Christ, der kann nicht besessen sein und wenn der Satan ihn bedrängt, muss er Buße tun. Und dann wird der Feind von ihm weichen, denn grundsätzlich ist die Stellung in Christus, Kolosser 1, 13, wir sind herausgerettet aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Ja, das ist unsere Stellung und aus dieser Schutzbollwerk kann man raustreten durch Okkultsünden. Ja, auch ein Christ kann sich mit okkulten Mächten, Homöopathie, solche Dinge beflecken und dann kann der Feind etwas tun. Aber sobald der Christ Buße tut, muss der Feind wieder weichen. Da braucht man nichts austreiben, nichts wegbeten, braucht man keine Seelsorge. Das kann der Einzelne vor Gott tun. Und bei einem besessenen Ungläubigen hat es überhaupt keinen Sinn auszutreiben. Der muss sich bekehren. Dann wird er frei. Und vorher ist er ja unter der Macht des Satans. Er wollte ja gar keine Buße tun. Warum soll man ihn dann frei beten? Ja? Also das mal so ganz, ganz knapp. Ich habe da auch eine Broschüre. Vielleicht ist sie noch auf dem Schriftentisch über den Befreiungsdienst, da habe ich das mal ausführlich biblisch begründet. Aber ich möchte doch noch Raum geben, falls noch Leute zum Thema Lobpreis Fragen haben, dass die dann nicht zu kurz kommen. Ich weiß nicht, zum heutigen Abendthema, das hätte jetzt erst mal Vorrang, falls da noch eine Frage ist.
Es dringen ja in unserer Gemeinde nicht unbedingt gleich Rock- und Popmusik, ja. Auch scheinbar erstmal solche harmlose Musik. Mhm. Ja. Es wird sehr viel Jazz zum Beispiel schon gehört von den Jugendlichen. Mhm. Wie soll man da aufklären? Wie soll man da den Kindern helfen?
Ja gut, ich meine, ich bin wie gesagt kein Musikexperte, aber ich weiß eines, dass Jazz genauso eine dämonische und sinnliche und schmutzige Musik ist. Ja? Die ähnliche Quellen hat wie auch die Rock- und Popmusik. Ich meine, das ist halt ein großes Problem. Will ich mich wirklich von Christus nähren? Und will ich wirklich dem Herrn nachfolgen oder will ich noch aus weltlichen Quellen irgendeine weltliche Befriedigung trinken? Und das ist eine Frage der Herzenshaltung. Ja? Also ich persönlich glaube, dass auch viele Schlagermusik, auch vieles Nicht-Charismatische in christlicher Musikszene nicht gesund ist für den Glauben. Wir können nicht alles verbieten. Ja? Da müssen die Menschen auch selber zum Teil von ihrem Gewissen her geübt werden. Aber auf jeden Fall ist vieles in der modernen christlichen Schlagerszene total ungesund und für die Seele nicht erbaulich. Und wenn man sich das anguckt, das ist einfach auch ein schmutziger Geldbetrieb, ihr Lieben. Ja, die Leute wollen Kohle schaufeln, um es mal deutlich zu sagen. Die wollen Geld verdienen. Die machen das, was Umsatz bringt. Und so etwas ist sowieso vor Gott völlig unakzeptabel als christliche Musik. Ja? Aber das ist schwierig, in den Grenzbereichen einzugrenzen. Ich kann nur raten, wenn jemand wirklich dem Herrn Jesus sich weiht und wirklich für den Herrn Jesus leben will, dann wird er den Appetit an diesen Dingen verlieren. Ja? Aber dazu muss man sich auch wirklich ein Stück von diesen weltlichen Einflüssen lossagen und reinigen. Das ist das Thema, was wir mit der Jugend jetzt gleich haben werden. Dann wird das Herz frei, damit wir die Dinge von einer ganz anderen Perspektive sehen. Sonst will man seine Seele befriedigen mit diesem schmutzigen Zeug, was letztlich in Unzucht, in Rebellion, in Unzufriedenheit und geistliche Leere führt, diese Art von Musik. Ja? Die nährt nicht das Herz eines wiedergeborenen Christen und die hilft auch einem suchenden jungen Menschen, nicht weiter näher zu Jesus Christus zu kommen. Ja, es ist 3:15, ihr Lieben, ich brauche noch eine Viertelstunde Pause, bevor ich mein nächstes Thema mache, denn ich möchte nicht von einem Thema gleich zum anderen gehen.
Ja, vielleicht eine Frage noch eine hätte letzte ich noch. Frage. Ja? Wenn es um Jazz- oder Rockmusik geht, ja, das ist eigentlich leicht zu erkennen. Aha. Kann man charismatische Lieder auch anhand der Worte, allein anhand der Worte erkennen?
Wenn man die Lehren kennt, kann man das. Wenn man die Lehren nicht so genau kennt und oberflächlich guckt, läuft vieles als biblisch gesund durch. Ja? Ne, ich meine, das kann ich jetzt nicht mehr bringen, aber in meiner Broschüre, die ist ja draußen über Lobpreis, habe ich einige Textbeispiele, wo ich das auch erkläre. Ja? Es tut mir leid, also wir müssen hier Schluss machen. Ich möchte nicht einfach hetzen von einem Predigt zur anderen. Ich brauche etwas Gebet und Stille und bitte da um Verständnis dafür. Aber möge der Herr uns einfach Gnade schenken, dass wir diese Dinge beherzigen, drüber nachdenken und möge der Herr jeden Einzelnen segnen, der das jetzt hören durfte. Amen.